Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Galligrü von Mike und Lena. Das hier ist Fußball MML Daily. Guten Morgen. Es ist Montag, der 19. Februar. Und wenn ich sage von Mike und Lena, dann bedeutet das natürlich ist sie da. Selbstverständlich. Schönen guten Morgen, Lena Kassel.
Guten Morgen, Mike Nöcker. Na du?
Ich finde es immer so lustig, dass wir immer noch Guten Morgen, Lena Kassel, Guten Morgen, Mike Nöcker sagen. So.
Ja, ja. Ich bin eine Frau, die Struktur und Ritual und Tradition, wie man in der letzten Woche ja auch mitbekommen hat, sehr schätzt.
Ja.
Und von daher behalten wir es auch hier im Daily bei. Ich muss sagen, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil... Was haben wir denn an diesem Wochenende alles erlebt? Ne? Können wir mal kurz eine kleine Liste machen? Was haben wir denn alles gesehen? Es gab Spielzeugautos mit Pyro. Es gab Harry Potter in einem Fadenkreuz. Es gab
Flugzeuge.
Es gab Nürnberg-Ultras im Innenraum. Und es gab Spielzeugflugzeuge. Also man kann sagen, mittlerweile werden die Spieltage in der Bundesliga präsentiert von Toys R Us.
Und weißt du, was das härteste ist? Also im Epizentrum des Protestes, ne? Am Millerntor vom FC St. Pauli. Weißt du, was es da zu sehen gab?
Was gab es da zu sehen?
Nichts. Keine einzige Spielunterbrechung. Also Banner natürlich und Proteste und auch wirklich ein deutlicher Mittelfingerzeig in Richtung CVC, aber keine Spielunterbrechung. War auch mal wieder ganz schön.
Oh ja, vielleicht ist aber auch einfach Hamburg das Epizentrum der TennisspielerInnen und von daher gab es halt einfach keine Tennisbälle, weil die alle natürlich sonntags in Aktion sind auf den zahlreichen gut elitären Tennisclubs.
Ja, Club an der Alster, da waren die ganzen Tennisbälle. So ist es. So ist es. So, wir haben viel zu besprechen, würde ich mal sagen. Du hast es ja auch gerade angekündigt. Insofern würde ich sagen, ab geht die wilde Fahrt.
Und schau mal, wir sind jetzt schon seit fast 5 Minuten am Plaudern und haben noch nicht einmal den FC Bayern angesprochen. Also ich kann euch so viel sagen, das wird sich ändern.
Das ist richtig.
100% Lena.
Guten Morgen Mike und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel.
Die beliebte Rubrik am Montagmorgen, da wo alles nochmal seziert und hoffentlich nicht sediert wird, alles nochmal auseinandergenommen wird und vor allen Dingen als allererstes jetzt mal Mainz gegen Augsburg auseinandergenommen wird. 1:0, das Debüt für den neuen Coach Bo Henriksen ist nach einer wilden Partie also gelungen. Sepp Vandenberg sorgte für den einzigen Treffer des Tages. Amiri hatte vor der Pause auch noch eine große Chance per Strafstoß zu erhöhen, verschoss aber. Das war der bereits 4. vergebene Elfmeter des FSV in dieser Saison. Für Mainz ist es unterm Strich aber der erste Sieg seit Anfang November. Und ist das, und die Frage gebe ich an meine geschätzte Kollegin Lena Kassel, ist das schon der Bo-Effekt?
Ja, also das ist, manchmal kann man Dinge im Fußball nicht so richtig erklären. Und manchmal ist es eben auch viel, viel Symbolik, viel Kopf, viel weiche Ebene, viel Mentales. Und ich glaube, bei den Mainzern hat sich eben durch die Installation vom neuen Trainer Bo Henriksen die Ansprache verändert, die Emotionalität hat sich verändert, die Grundtemperatur innerhalb der Kabine hat sich, glaube ich, verändert. Und das hat sämtliche Blockaden gelöst. Und sie haben den ersten Sieg eingefahren nach zuvor 11 sieglosen Spielen in Folge. Und der Sieg war, und kleiner kann man es dann auch nicht machen, war überlebenswichtig. Und was in den letzten Wochen irgendwie an Pech bei den Mainzern da war, war dann plötzlich an Glück da. Ne? Dann patzt mal eben der gegnerische Keeper, ausgerechnet Finn Dahm, der Ex-Mainzer. Und dann machst du das Tor. Und solche Situationen sind in den letzten Wochen immer gegen die Mainzer und nicht für die Mainzer gelaufen. Und ich glaube aber auch, dass dieser Sieg natürlich nicht nur etwas mit Glück zu tun hatte, sondern eben auch mit einigen guten Entscheidungen zu tun hatte, die Bo Henriksen getroffen hat. Vorne auf 2 Zehner mit Gruda und Lee zu setzen und davor Karim Aunisivo als Mittelstürmer zu platzieren, das war für die Offensive ein richtig, richtig guter Kniff. Gruda und Lee sind dynamisch, wendig gewesen und haben um Onisivo so ein bisschen herumgespielt und auch auf 2 spielerische Sechser zu setzen mit Barrero und Amiri. Absolut smart, besonders Amiri hat mir in der tieferen Positionierung unheimlich gut gefallen, weil er mehr Rasen vor sich hatte und damit noch mehr Einfluss aufs Spiel nehmen konnte. Richtig, richtig gut. Amiri jetzt schon der Dreh- und Angelpunkt bei Mainz 05. Also die Mainzer, die machen sehr, sehr clevere Schachzüge im Winter. Letztes Jahr war es Ajorg, in diesem Jahr ist es Amiri. Und die Mainzer haben auch wieder 18 Torschüsse abgegeben. Das ist mittlerweile nichts Neues mehr bei den Mainzern. Das haben sie auch in der Vergangenheit getan. Aber wenn man sich den Expected Goals Wert mal anschaut von 2,08, dann weiß man, dass da auch ein paar richtig hochkarätige Chancen mit dabei waren. Und das ist dann eben eine neue Farbe im Spiel der Mainzer gewesen. Sie sind dazu mehr gelaufen als die Augsburger, haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Also die Mannschaft lebt, sie ist voller Euphorie. Das mit Bo Henriksen scheint ein absoluter Glücksgriff zu sein. Das Folgeprogramm jetzt in den nächsten Wochen, das hat es richtig in sich, weil du, glaube ich, nur schwer in einen Erfolgsflow kommen kannst. Denn als nächstes spielen sie gegen Leverkusen. Dann spielen sie gegen Gladbach, dann spielen sie gegen Bayern, dann spielen sie gegen Bochum, dann spielen sie gegen Leipzig, dann spielen sie gegen Darmstadt. Also ein Gegner, den du fast nicht schlagen kannst und dann die nächste Woche ein Gegner, den du schlagen musst. Und das im Wechsel in den nächsten 4 bis 5 Wochen. Und ich glaube, das ist gerade für den Kopf extrem anstrengend und herausfordernd. Der Sieg gegen Augsburg war jetzt so ein Muss-Spiel. Davon werden jetzt in den nächsten Wochen noch einige kommen. Aber dazwischen dann immer diese Bonusspiele. Und ich glaube, das ist irgendwie ja kognitiv einfach extrem herausfordernd. Bin gespannt, wie sie es lösen.
Und um nochmal zu unterstreichen, weil du eben gesagt hast, dieser Sieg war überlebenswichtig, die Tabelle sähe nämlich ganz anders aus, wenn Mainz dieses Spiel verloren hätte. Dann wäre man quasi im Boot mit Darmstadt 98 und hätte 10 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. So ist man also nochmal ein bisschen enger dran und hat zumindest nur einen Punkt auf den ersten FC Köln. Und das ist auf jeden Fall natürlich logischerweise in den noch 12 ausstehenden Partien durchaus machbar. Dann schauen wir mal nach Wolfsburg. Da war Borussia Dortmund zu Gast. 1-1 hieß das Spiel am Ende. Der BVB lässt damit im Kampf um Platz 4 wichtige Punkte liegen. Die Dortmunder gingen zwar mit der ersten Chance durch Füllkrug in Führung, allerdings blieb Wolfsburg gut im Spiel und belohnte sich auch durch Joker Yannick Gerhardt. Und man könnte fast vermuten, Lena, der BVB ist zurück und zwar in alte Muster verfallen. Oder wie erklärst du dir dieses Spiel?
Ja, ich zitiere da erstmal Sebastian Kehl, der nach dem Spiel sagte, man muss der Mannschaft heute ein Stück weit vorwerfen, dass wir in manchen Phasen das Spiel nicht weiter kontrolliert haben und dass wir auch arrogant gespielt haben. Mir war an der einen oder anderen Stelle einfach zu viel Hacke und Spitze mit dabei. Und ich würde Ihnen da absolut zustimmen, auch wenn die Probleme so ein bisschen hausgemacht sind, weil du mit Sancho, mit Marzen, mit Reus, mit Brandt natürlich Spieler auch auf dem Feld hattest, die eben für Hacke, Spitze 1, 2, 3 stehen und eben nicht für Zielstrebigkeit und Schnörkellosigkeit. Und der VfL Wolfsburg hat viel mehr gearbeitet für diesen Punkt, war in allen talentfreien Bereichen wie Laufstrecke, Sprints, Zweikämpfe überlegen. Und wir haben ja über das zarte Pflänzchen in der letzten Woche gesprochen beim BVB, das man jetzt übergossen hat. Und ich habe ja eigentlich in der letzten Woche gesagt, dass man es nicht mit zu viel Lob übergießen sollte, dieses zarte Pflänzchen. Man hat es jetzt übergossen, der BVB war zu selbstgefällig unterwegs und das zarte Pflänzchen hat leider kein neues Blatt nach dem Spiel gegen Wolfsburg dazu bekommen, sondern da ist eher aus der Knospe, die gegen Freiburg vielleicht entstanden ist, keine Blüte nachgekommen. So kann man es vielleicht ein bisschen verbildlicht sagen. Und dieser ausbleibende Sieg jetzt ist im Kopf passiert, nicht auf dem Platz. Und ich glaube, das ist auch ganz sicherlich nicht auf die Tennisbälle zurückzuführen, wie Emre Can es versucht hat zu erklären. Ich glaube, da sind die Probleme durchaus ein bisschen tiefer liegender. Ja, sie sind weiterhin ungeschlagen im Jahr 2024. Und trotzdem gefällt die Art und Weise niemanden. Also die Ergebnisse, und das bleibt auch in diesem Jahr so, die Geschichte vom BVB, kaschieren, glaube ich, nach wie vor den eigentlichen Zustand bei Borussia Dortmund. Das wissen irgendwie auch alle. Deshalb wurden auch Bender und Sahin geholt und so weiter und so fort. Aber so richtig was Nachhaltiges verändert hat das jetzt auch nicht. Die Probleme liegen weiterhin in der Kaderstruktur, meiner Meinung nach. Weder Sabitzer noch Benzebaini noch ein Matcher funktionieren. Der Kader ist schlechter als die letzte Saison, vor allem in der Breite und in Sachen Balance. So sind, glaube ich, die Probleme beim BVB auch während einer Saison nur schwer zu beheben. Ich glaube, da muss im Sommer personell nachjustiert werden, nicht nur im Kader, sondern auch beim Drumherum. Haben über die Versäumnisse von Kehl ja schon gesprochen, Mike. Der Name Markus Krösche ist irgendwie im Umfeld von Borussia Dortmund langsam zu hören. Und wir haben jetzt eben auch eine Champions-League-Woche vor der Brust, wo sie gegen Eindhoven ran müssen. Das wird ein richtiges Brett. Und bisher konnte man eben dieses Narrativ beim BVB auch immer aufrechterhalten. Ja, ja, aber in der Champions League haben wir ja performt. Wir sind ja Gruppenerster geworden. Und das in der Todesgruppe. Ne, das war ja immer das Narrativ. Und ich bin ganz ehrlich, in der aktuellen Verfassung bin ich nicht so ganz zuversichtlich, was Eindhoven angeht. Und dann fällt das Narrativ Champions League auch eventuell weg. Schwierig.
Sehr blumig ist Lena Kassel heute unterwegs, muss man sagen. Ne?
Immer.
Haben wir gerade gehört.
Immer bin ich blumig.
Ich musste allerdings, ich will dir nicht widersprechen, aber zumindest, ich kann den Frust von Emre Can ein bisschen verstehen. Ich war ja selber im Stadion. Also das ist schon extrem nervig gewesen, weil dieses Spiel nicht nur einmal und dann länger unterbrochen gewesen ist, sondern ist, glaube ich, insgesamt 7, 8 Mal immer mal wieder kurz unterbrochen, 2 Minuten gespielt, dann musste wieder aufgehört werden, dann musste wieder Tennisbälle vom Platz geräumt werden und so weiter. Dass da kein Spielfluss zustande kommt, kann ich durchaus verstehen. Und es ist zumindest, also die Art und Weise des Protestes finde ich ehrlicherweise ein bisschen diskutabel. Ansonsten haben wir schon oft darüber gesprochen, sind wir ja irgendwie auch voll dahinter, auch dass eben sehr deutliche Zeichen gesetzt werden. Aber wenn du wirklich nur in so Intervallen von 2, 3 Minuten spielen kannst, dann ist es eben wahnsinnig schwer, einfach auch ein vernünftiges Spiel aufzubauen. So, dann geht's mal weiter. Und zwar Darmstadt 98 gegen den VfB Stuttgart 1:2. Spätestens nach diesem Wochenende wissen wir, der VfB kann auch Arbeitssieg. Das ist nicht unwichtig. Und die gesamte zweite Halbzeit waren zudem die Stuttgarter auch noch in Unterzahl. Darmstadt war auch durchaus bemüht und im Durchgang Nummer 2 oftmals auch sehr nah am Ausgleich dran. Aber schlussendlich gewinnt der VfB das 4. Spiel in Folge und festigt damit Platz 3. Also sagt man ja immer, das sind die Spiele, die man gewinnen muss, um Meister zu werden. Sind das die Spiele, die man gewinnen muss, um sich für die Champions League zu qualifizieren?
Es ist schon echt beeindruckend. Charaktertest an Charaktertest für den VfB Stuttgart und sie bleiben weiterhin stabil. Jetzt gewinnen sie selbst in 45-minütiger Unterzahl. Also das Fundament beim VfB ist so unglaublich gefestigt, dass weder personelle Ausfälle noch sonst irgendwelche andere Hürden sie zum Stolpern bringen könnten. Und sie haben letzte Woche gegen Mainz performt, diese Woche gegen Darmstadt. Das sind sicherlich keine angenehmen Gegner gewesen und auch mal gerne Gegner, wo man als Top-Team dann drüber stolpert. Sehr beeindruckend auch, wie die Mannschaft das Bittere aus dem DFB-Pokal gegen Leverkusen abgeschüttelt hat, als wäre nichts gewesen. Auch das kann ja eigentlich nochmal zu so einem Knick führen innerhalb der Saison. Also die Mannschaftshygiene scheint überragend zu sein beim VfB. Sie haben unfassbar viel Spaß miteinander, auch viel Spaß mit ihrem Coach Sebastian Hoeneß. Und ich lege mich jetzt fest, der VfB Stuttgart wird nächstes Jahr europäisch spielen. Und das ist einer der größten Comebacks in der Geschichte der Bundesliga in den letzten 10 Jahren, aus der Relegation rein ins internationale Geschäft. Ich sag mal so, das sollte allen Teams Hoffnung geben, die gerade unten drin stehen. Im Fußball braucht es manchmal auch gar nicht so viel, außer ein paar sehr kluge Personalentscheidungen. Und da hat Fabian Wohlgemuth einige sehr, sehr gute getroffen. Fast alle Transfers von ihm sind eingeschlagen. Stiller, Undav, Mittelstädt, Nübel. Und das, obwohl sie viel, viel Qualität vor der Saison verloren haben. Das ist bemerkenswert. Und wenn wir bei Bayer Leverkusen immer über Simon Rolfes reden, weil er Xabi Alonso einen fantastischen Kader hingebaut hat, dann müssen wir in Stuttgart auch über Fabian Wohlgemuth reden, der mit seinen klugen Entscheidungen maßgeblichen Anteil an der Reise vom VfB Stuttgart hat. Seine klügste Entscheidung war aber definitiv am 26. Spieltag der vergangenen Saison Sebastian Hoeneß zu installieren. Auch seine Reise als Trainer ist beeindruckend. Wir können uns alle daran erinnern, dass er bei der TSG Hoffenheim irgendwie ja so ein bisschen ein Leck an Autorität hatte. Man dachte, das wäre so der Feel-Good-Guy, der irgendwie aber jetzt nicht so nachhaltig ein Team wirklich entwickeln kann, der auch die Kabine jetzt nicht so richtig hinter sich hat. Und da muss man sagen, hat sich auch gerade Sebastian Hoeneß extrem weiterentwickelt, hat ja bei Brighton hospitiert und so weiter und so fort. Also auch seine persönliche Weiterentwicklung geht mit der des VfB Stuttgart einher und das ist ein Perfect Match, meiner Meinung nach.
Übrigens der Satz, dass der VfB Stuttgart im nächsten Jahr europäisch spielen wird, ist natürlich ein Satz, der bei Fußball-MML immer auch begleitend und ich würde mal sagen als Sternchentext begleitet werden muss. Wir sind uns mittlerweile so sicher, dass wir uns auch als Fußball-MML wieder trauen, diesen Satz zu sagen, ohne am Ende dafür zu sorgen, dass der VfB Stuttgart absteigt. Also ich glaube insofern, ich würde mal sagen, die Zeiten ändern sich. Die Zeit ist reif für den VfB Stuttgart europäisch. Ich bin da ganz bei dir. Mich würde noch interessieren, dein Tipp, Champions League oder Europa League?
Hm. Sagen wir so, ich würde ihn Europa League wünschen, weil ich glaube, dass das ein etwas organischeres Wachstum wäre. Und wir sehen an Union Berlin, in welche Richtung das gehen kann, wenn du in diese sogenannte Champions League-Falle tappst. Also ich sage Europa League und ich hoffe es für sie.
Kommen wir zu RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. 2:0 endete dieses Spiel. Der ganze Abend wurde überschattet von einem Todesfall im Stadion und einem Gladbacher Fan, der bei einem Autounfall am Tag zuvor ums Leben gekommen ist. Sportlich betrachtet hatte Leipzig alles im Griff. Für RB ist es nach einem schwachen Start in dieses Jahr immerhin der zweite Ligasieg. Bei den Gladbachern ist die Krise weitaus größer. Der Abstand auf Platz 16 beträgt nur noch 4 Punkte. Sie sind 15. Und seit dem Sieg gegen Stuttgart zu Beginn des Jahres holt die Gladbacher nur noch 2 Punkte. Muss man sich Sorgen machen um die Fohlen?
Ja, ich glaube leider schon. Wenn wir über die positiven Entwicklungen vom VfB Stuttgart sprechen, die zum richtigen Zeitpunkt Dinge hinterfragt haben und auch vielleicht hinterfragen mussten, weil sie eben 2 Jahre Abstiegskampf hinter sich hatten, muss man, glaube ich, über Borussia Mönchengladbach sagen, dass sie einen Neuanfang so ein bisschen verpasst haben. Sie sind zu fett geworden in den letzten Jahren, weil sie nie so richtig in die Bredouille gekommen sind, aber auch nie so richtig große Erfolge gefeiert haben. Und so sind sie ein bisschen im grauen Mittelmaß der Bundesliga stecken geblieben die letzten Jahre. Und diese ausbleibende Entwicklung fällt ihnen, glaube ich, gerade so ein bisschen auf die Füße. Also die definieren sich qua DNA eigentlich über den Ballbesitz, spielen jetzt aber unter Seoane irgendwie so einen defensiven Terror-Konterfußball, der eigentlich gar nicht zu ihnen passt und der auch wirklich schlimm mit anzusehen ist. Sie sind jetzt 14. mit 22 Punkten, haben die zweitmeisten Gegentreffer in der Liga und ich glaube, wenn sie nicht aufpassen, kann das noch richtig gefährlich werden für die Fohlen. Gladbach ist auf der Suche nach sich selbst. Sie befinden sich so ein bisschen in einer Sinnkrise. Sie sind träge und das Spiel gegen Leipzig war für mich Ausdruck all dessen. Leipzig hatte viel mehr Tempo, viel mehr Tiefgang. Von Gladbach gab es keinen einzigen Schuss direkt aufs Tor. Sie sind weniger gelaufen und haben mit 42% gewonnenen Zweikämpfen eine Quote, die fast schon frech ist und an Arbeitsverweigerungen grenzt. So drastisch muss ich es, glaube ich, sagen. Und für mich war das Spiel der Gladbacher wirklich ein Offenbarungseid. Der Trend zeigt ganz klar nach unten und so langsam sind sie im roten Bereich. Die nächsten 3 Spiele gegen Bochum, Mainz und Köln werden zeigen, ob es in den dunkelroten Bereich geht. Ich glaube, die Gefahr ist groß.
So, und dann kommen wir zum Spiel der Spiele. Jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir sprechen über den FC Bayern München, denn der hat schon wieder verloren und zwar in Bochum und das Ganze eben mit 3:2 oder 2:3 aus der Sicht vom FC Bayern. Und apropos aus der Sicht vom FC Bayern, es ist der absolute Super-GAU natürlich eingetreten, denn nach der Niederlage in Bochum ist die Meisterschaft so gut wie futsch. 8 Punkte beträgt der Rückstand auf Leverkusen nach dem 22. Spieltag. Man könnte auch sagen, jetzt weiß der FC Bayern-Fan endlich, wie sich in den letzten 5 Jahren regelmäßig Borussia Dortmund-Fans um diese Zeit gefühlt haben. Also 8 Punkte Rückstand auf jeden Fall. Und für den Rekordmeister ist es zudem noch die 3. Niederlage in Folge. Mal wieder fliegt Upamecano vom Platz. Und geht das Fliegen jetzt weiter, ist die große Frage. Was meinst du? Gibt es bald einen neuen Bayern-Trainer? Fragezeichen.
Also, das ist natürlich ein bisschen vielschichtig. Fangen wir mal an. Also machen wir mal erstmal chronologisch. Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur deutschen Meisterschaft.
Uiuiuiui, okay.
Also damit Leverkusen noch die Meisterschaft verspielt, müssten die Bayern alle 12 ausstehenden Spiele gewinnen. Und die Leverkusener, die ja, wie wir wissen, in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren haben, müssten 3-mal verlieren. Beides wird nicht passieren. So, glaube ich. Außer es würde mit dem Teufel zugehen.
Sie könnten auch 9-mal unentschieden spielen.
Ja, genau. Es gibt jetzt noch unterschiedliche.
Nee, das stimmt gar nicht.
Es gibt noch, ja, man könnte das natürlich, wenn wir jetzt einen Rechenschieber rausholen, aber ich glaube, Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die 8 Punkte jetzt noch schmelzen werden. Und was ich ganz witzig fand, und dann gehen wir wirklich auch in die sportliche Analyse, aber das möchte ich auch noch kurz vorwegschieben, habe ich auf Twitter gelesen. Harry Kane hat den Tottenham-Fluch mitgebracht und Guerrero das BVB gehen.
Oh Gott. Entschuldigung.
Es tut uns leid. Es tut uns leid. Voll. So, gehen wir mal in die Analyse. Also, ich glaube, es ist sowohl als auch. Thomas Tuchel hat einige Spiele in der Vergangenheit meiner Meinung nach vercoacht, hat falsche Personalentscheidungen getroffen, hat gegen Leverkusen auf eine falsche Grundformation gesetzt, hat ja teilweise undurchdachte Personalentscheidungen getroffen und auch sein Matchplan jetzt gegen Bochum hat jetzt nicht unbedingt geholfen, den Spielern Freiheit zu geben, den Spielern Selbstvertrauen zu geben. Und er hat das Team, als er kam, irgendwie defensiv stabilisiert. Er hat irgendwie eine defensive Achse gefunden, aber spielerisch nach vorne hat er das Team nicht weiterentwickelt. So, das gehört einfach auch zur Wahrheit mit dazu. Also das kann man ihm vorwerfen. Man kann ihm vorwerfen, dass sich das Team unter ihm eben nicht auch dahingehend weiterentwickelt hat, dass es konstanter spielt. Wir erinnern uns alle, die Installation von Thomas Tuchel ist erfolgt, weil man unter Julian Nagelsmann zu viele Aussetzer gesehen hat. Wir erinnern uns jetzt aber auch, dass Thomas Tuchel aus dem DFB-Pokal gegen Saarbrücken ausgeschieden ist, 5:1 gegen Eintracht Frankfurt verloren hat, gegen Werder Bremen verloren hat, jetzt gegen Bochum verloren hat, gegen Lazio Rom verloren hat. Also das sind dann auch ein paar Aussetzer zu viel gewesen und man hat sich Konstanz mit ihm versprochen und man hat sie nicht bekommen. Aber Thomas Tuchel muss gerade auch ein wenig für die verpasste Kaderplanung der Bayern hinhalten. Er muss dafür hinhalten, dass man seit Jahren an der Generation Goretzka, Kimmich, Sané, Gnabry festhält. Die goldene Generation, die irgendwie 4 bis 5 Trainer beim FC Bayern schon geschluckt hat. Und ich glaube, ein neuer Trainer wäre nur eine kurzfristige aktionistische Lösung, aber nicht eine langfristige. Jeder Trainer würde irgendwann mit diesem Kader an seine Grenzen stoßen. Ein Trainerwechsel ist meiner Meinung nach dennoch unabdinglich, weil du natürlich jetzt einen Impuls brauchst, um irgendwie noch die Saison halbwegs solide über die Bühne zu kriegen. Also es ist ein kleines Pflaster auf eine klaffende Wunde. Das Pflaster ist aber eben irgendwann auch durchsippt und das ist dann zum Ende der Saison wahrscheinlich so. Und eventuell holt man jetzt ein Flickpflaster, was bis zum Ende der Saison halten wird. Aber dann muss im Sommer jeder Stein beim FC Bayern umgedreht werden. Und ich meine das innerhalb der Mannschaft. Und da zitiere ich auch noch unseren lieben Kollegen Benny Zander, der vor nicht allzu langer Zeit hier auch im Podcast war, der den fantastischen Tweet abgesetzt hat: Wie viele Trainer des FC Bayern sollen eigentlich noch die Kabine verlieren, bis man sich mal intensiver mit der Kabine selbst beschäftigt? Und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Die Bayern müssen ihre unangetasteten Führungsspieler, die keine Führungsspieler mehr sind, hinterfragen. Sie müssen radikal nass durchwischen und all das muss im Sommer passieren. Es wird der größte Umbruch des FC Bayern sein, den sie, glaube ich, in der Form zu erledigen haben. Und das muss passieren. Es wird eventuell jetzt ein Trainerwechsel kommen, aber das ist nur eine kurzfristige Lösung. Die Probleme des FC Bayern, die liegen vielschichtiger und die liegen vor allen Dingen innerhalb der Mannschaft.
Fakt ist auf jeden Fall, in dieser Woche wird er nicht kommen, der Trainerwechsel. Jan-Christian Dresen, der CEO von Bayern, hat ja nach dem Spiel ihm auf jeden Fall eine Jobgarantie für das Spiel gegen Leipzig gegeben. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, ob die Bayern sich das nochmal antun. Sie sind ja hart kritisiert worden für den, ich will nicht sagen unnötigen oder im Nachhinein jetzt, aber auf jeden Fall eher wirkungslosen Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel, der ja auch irgendwie ein bisschen panikgleich wirkte. Ich bin mir nicht sicher, dass die Bayern das diese Saison nochmal machen. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass sie mit Tuchel zu Ende spielen und dann in der neuen Saison oder für die neue Saison jeden Stein umdrehen, wie du gerade so schön gesagt hast. Fakt ist aber auch, es bleibt spannend an der Säbener Straße.
Nur kurz, ne? Ich würde meinen absoluten Frieden mit dieser Saison finden, wenn jetzt auch einfach Mourinho zu den Bayern geht. Also ganz ehrlich, bitte mach das doch. Stell mal vor. Och, wäre das herrlich. Und dann spielen sie so 4-4-2 auf Konter, so einen richtigen Terror-Union-Fußball. Und er gewinnt mit ihnen die Champions League. Ja? Er gewinnt mit ihnen die Champions League.
Ich sag mal, in einer Woche hier in Hamburg, in der tatsächlich von führenden Mäzenen getestet und eingebracht der Name Magath wieder ins Spiel gebracht worden ist, kann ich mir alles vorstellen in dieser lustigen Fußballwelt. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass wir jetzt nochmal auf die weiteren Ergebnisse gucken. Ich weiß nicht, ob du dafür bist. Ich sag mal ja. Da gewinnt nämlich Werder Bremen beim 1. FC Köln mit 1:0. Hoffenheim unterliegt Union Berlin mit 0:1, also gleiches Ergebnis. Heidenheim unterliegt Leverkusen 1-2. Was haben wir über den Stolperstein Heidenheim geredet? Und Freiburg in einem wilden Spiel spielt 3-3 gegen Eintracht Frankfurt.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
In der zweiten sieht man besser.
Anders als in Mainz ist der Trainereffekt beim HSV ausgeblieben. Zumindest kam Merlin Polzin bei seinem Debüt als Interimstrainer nicht über ein 2-2 beim tabellenvorletzten Hansa Rostock hinaus. Die Hamburger bleiben zwar Dritter, der Abstand auf die Verfolger schrumpft aber immer weiter. Auf Platz 9 sind es gerade mal 6 Punkte. In der zweiten Liga geht es also gewohnt eng zu. Deshalb hat zum Beispiel auch Hertha noch immer die Aufstiegsplätze im Blick. Die Berliner gewannen mit 3-2 gegen Magdeburg. Tabellenführer St. Pauli gewann zu Hause mit 1-0 denkbar knapp gegen Eintracht Braunschweig und Verfolger Holstein Kiel fertigte Paderborn mit 4-0 ab. Am kommenden Freitag gibt es dann das Topspiel zwischen Kiel und St. Pauli. Freuen wir uns natürlich sehr drauf. Friedhelm Funkel kann mit seinem Debüt bei Kaiserslautern zumindest einigermaßen zufrieden sein. Sein Team holte beim 1-1 in Nürnberg immerhin einen Punkt.
So ist das. Und auch da haben wir weitere Ergebnisse. Hannover schlägt Fürth 2-1. Schalke kann noch gewinnen und zwar 1-0 gegen Wiesbaden. Karlsruhe und Düsseldorf trennen sich 2-2. Und Elversberg und Osnabrück spielen 3-1. Tabellarisch heißt das übrigens, dass die norddeutsche Meisterschaft weiter Fahrt aufnimmt in der zweiten Liga. St. Pauli führt mit 3 Punkten vor Holstein Kiel und weiteren 4 Punkten vor dem Hamburger Sportverein. Das bedeutet, der FC St. Pauli hat jetzt schon 7 Punkte auf den Relegationsplatz. Vierter ist Hannover 96, 1 Punkt hinter dem Hamburger Sportverein. Und wird diese Woche auch zumindest bis Freitag sich nicht ändern.
Ich würde mich ja freuen, wenn irgendwie Hertha jetzt auch noch gut weiterpunktet und dass wir dann wirklich am 10. März komme ich ja in deine Loge, Pauli gegen Hertha. Wäre natürlich fantastisch, ne? Wenn dann irgendwie die Hertha noch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden hat um die Aufstiegsplätze. Würde mein Herz befriedigen und das würde unser Herz befriedigen, weil wir ja eigentlich das DFB-Pokal-Halbfinale so geplant hatten. Dann, ja. Hoffentlich dann jetzt in der Liga. Ja, genau.
In der Liga, so ist es. So ist es. So, Lena, ich muss dich jetzt alleine lassen für 2 ungezogene Jungs, nämlich für Lukas und Micky. Da gehe ich nämlich jetzt rüber, nehme eine neue Folge Fußball-MML auf.
Ja.
Bin mir relativ sicher, auch wir haben einige hämische Kommentare, weiß ich jetzt auch nicht. Aber zumindest, wir haben was zu sagen zum FC Bayern und all dem, was da so gerade passiert.
Das glaube ich. Liebe Grüße an die Jungs, eine schöne Folge euch. Und wir hören uns dann morgen hier wieder in alter Frische. Macht's gut, kommt gut in diese neue Woche rein. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
Und Mike Nöcker für Fußball-MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.